Guten Morgen. Da waren gerade noch viel mehr da. Ja, ich habe euch heute Morgen ein Thema mitgebracht, aber bevor ich mit dem Thema anfange, möchte ich das in den kleinen Zusammenhang stellen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, zu welcher Gemeinde ihr gehört, wenn ihr hier dazugehört. Wir gehören zu einer Gruppe von Christen, die man gemeinhin Protestanten nennt. Also so der ganz große Block. So, es gibt die Katholiken, es gibt die Protestanten, so ganz grob gesehen. Und wir gehören eher so zu dem protestantischen Teil. Und ich habe gestern meine Frau gefragt, an was sie denkt, wenn sie das Wort Protest hört. Und das würde ich jetzt gern mit euch auch machen. An was denkt ihr denn jetzt? Vergesst die Protestanten mal ganz kurz. Sag mir mal ganz kurz, was verbindet ihr mit Protest? Genau. Wir sind dagegen, wir leisten Widerstand und wir tun das typischerweise miteinander. So, das ist Protest, oder? So, und jetzt bitte ich die Lateiner unter uns, sich mal hervorzutun oder die, die ein bisschen Ahnung haben, was diese Vorsilbe pro denn bedeutet. Okay, und warum verbinden wir mit Protest dann, wir sind gegen? Ja. Genau, so, und das war so ein Gedanke, den ich euch gern weitergeben möchte. So, wir Christen, wir sollten eigentlich nicht gegen alles Mögliche sein. Manchmal wird uns das so ein bisschen vorgeworfen, die Christen, die sind gegen alles. Die Christen, die sind gegen Spaß und die sind gegen Sex und die sind gegen Drogen und gegen was weiß ich was und überhaupt. Also Christen sind irgendwie immer gegen alles. Aber eigentlich sind Christen für was. Und das Wort Protest kommt, der zweite Teil, den können wir jetzt auch noch ganz kurz aufdröseln, Testare, diejenigen, die Englisch können, sind jetzt im Vorteil. Das englische Wort wäre to testify und das heißt, ja, das kann auch prüfen heißen, da wäre der Test drin, aber to testify ist eigentlich was anderes. Zeugnis geben oder Zeuge, ich bin Zeuge. Und in der frühen, ich weiß es nicht genau, in welchem Zeitabschnitt es war, aber das Wort kommt eigentlich daher, ich glaube, das war bei den Römern, dass da Leute gerufen wurden vor Gericht, die für eine Sache Zeugnis ablegen sollten. Und das waren die Protestanten. Also die haben Zeugnis abgelegt für etwas, was sie gesehen hatten oder was sie erlebt hatten vor Gericht. Und das würde ich mir wünschen, dass das unsere Motivation wird für die ganzen Dinge, die wir in den nächsten Wochen hören werden. Es geht weniger darum, dass wir gegen irgendwas sind oder dass wir, was weiß ich, was in dieser Welt sein möchten, sondern es geht dafür, dass wir darum, dass wir Zeugnis ablegen, dass wir bezeugen, was uns wichtig geworden ist. Das kann natürlich dann auch mal sein, dass wir sagen müssen, bestimmte Dinge hinter denen können wir nicht stehen. Und wir sind dann auch gegen diese Dinge. Aber wir sind nicht gegen diese Dinge, weil wir gegen alles Mögliche sind, sondern wir sind für was Besseres. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ist auch nichts Schlimmes, jetzt möchte ich mal den Martin bitten, mir zu sagen, gegen welche Frauen in dieser Gemeinde du dich entschieden hast. Das ist gemein jetzt. Bitte? Ja, gegen alle außer einer. Genau. Und ich glaube, an dem Beispiel kann man sehr schön sehen, dass wir uns manchmal schon auch gegen Dinge entscheiden müssen. Ich habe mich leider auch gegen alle Frauen hier im Raum entschieden. Weil ich mich für eine entschieden habe. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Frauen hier im Raum das besser finden würden, wenn ich mich nicht gegen sie positioniere. Kann man das aus der Ausnahme wieder streichen? Das führt gerade in eine falsche Richtung hier. So, was ich uns damit einfach sagen möchte, ist, natürlich, wenn wir für eine bestimmte Sache sind, heißt es, dass wir dann logischerweise andere Dinge vielleicht ablehnen müssen. Wenn ich sage, ich bin für das Leben, dann heißt es, dass ich mich eben auch gegen die Tötung entscheide. Wenn ich sage, ich bin für Glaubensfreiheit, dann bin ich eben auch gegen Gesetze, die diese Glaubensfreiheit einschränken. Ich denke, wir verstehen den Punkt. Die Frage ist nur, sind wir gegen oder sind wir für? Und das ist das, was für mich der entscheidende Punkt ist. Was mir wichtig wäre für die nächsten Wochen, ist, dass wir verstehen, wofür wir eigentlich sind. Natürlich hat es dann Konsequenzen in einem oder anderen Bereich. Aber das Wichtigste ist, dass wir verstehen, für was wir sind, für was wir da sind. Und das möchte ich euch jetzt anhand einer Predigt nahebringen. Und manche von euch denken sich vielleicht, das Bild habe ich schon mal gesehen. Und manche von euch wissen ja, ich bin ein Verfechter der Theorie von Spurgeon, der gesagt hat, eine Predigt, die nicht wert ist, ein zweites Mal gehalten zu werden, ist auch nicht wert, nur einmal gehalten zu werden. Ich habe diese Predigt vor 2,5 Jahren hier gehalten. Und ich bin gespannt, wie viel von dem, was ich euch heute sage, bei euch kein Aha-Erlebnis mehr auslöst, weil er sagt, kennen wir schon, haben wir schon verinnerlicht, praktizieren wir schon. So, es geht um Ziele, es geht darum, was wir für Ziele haben oder wie das Ziel in unserem Leben aussieht. Jetzt muss ich hier mal gucken. Genau, und jetzt würde ich dich mal gerne fragen, was ist dein höchstes Ziel in deinem Leben? Das habe ich vor 2,5 Jahren auch gefragt. Wenn jetzt gleich die richtige Antwort kommt, dann können wir weitermachen. Was ist dein höchstes Ziel in deinem Leben? Guten Berufsabschluss machen, heiraten. Bitte? Zu Jesus kommen, okay. In der Ewigkeit bei Jesus sein. Den Weg finden, den Jesus für dich vorbereitet hat, okay. Die richtige Antwort war noch nicht dabei. Und ich sage euch, warum? Alle eure Ziele sind zu niedrig. Jetzt sagst du aber, Wolfgang, hör mal, in der Ewigkeit bei Jesus sein und was weiß ich was alles, das, was gibt es da noch Höheres?
Also mit allen Menschen, die möchten im Himmel sein.
Mit allen Menschen, die möchten im Himmel sein. Ja, wir versuchen höher zu zählen, aber zu niedrig.
Ha!
Hast du es von vor 2,5 Jahren noch? Oder? Ja. Ist dir so eingefallen, das ist gut. Das, also jetzt sagt ihr vielleicht, ja Wolfgang, das ist ja nicht höher, aber das ist eigentlich der Punkt. Das ist nämlich das Ziel, was Gott mit uns hat. Und ich werde versuchen, euch das ein bisschen vor Augen zu führen, warum ich glaube, dass das so ein hohes Ziel ist. Also Gottes Ziel mit uns finden wir schon ganz am Anfang der Bibel. Nämlich in 1. Mose 1, Vers 26. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen schaffen, als unser Abbild uns ähnlich. Wie findest du das Ziel, dass du Gott ähnlich sein sollst? Ich finde es sehr herausfordernd. Gott ähnlich zu sein, ist was, was ich streng genommen gar nicht erreichen kann. Also den Weg mit Jesus gehen oder das rausfinden, wo er mich hinhaben will und so, das denke ich, ja, das kriege ich vielleicht im Laufe meines Lebens irgendwie hin, aber zu sein wie Gott. 1. Petrus 1, Vers 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Hältst du es für machbar, dass du so heilig wirst, wie Gott heilig ist? Diejenigen, die jetzt im Brustton der Überzeugung mit Ja geantwortet hätten, die müsste ich nachher zu einem seelsorgerlichen Gespräch bitten. Natürlich können wir das niemals schaffen. Und trotzdem stellt uns Gott dieses Ziel vor und sagt, ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Und wir sollen ihm ähnlich sein. Das ist das Ziel, was Gott hat. Und wenn wir das jetzt noch vergleichen mit dem, was am Anfang passiert ist nach diesen Versen in 1. Mose 1, 26, da kommt dieser Satz im Garten Eden, wo die Schlange zur Frau sagt, ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Und das ist ja auch das Ziel, was Gott hat. Also hat die Eva ja alles richtig gemacht, oder? Als sie von dieser Frucht gegessen hat, wenn sie wollte ja sein wie Gott. Und wir merken, wie der Teufel uns manchmal auf Wege bringt, wo wir vielleicht was Gutes erreichen wollen. Und am Ende erreichen wir genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollten. So, Gottes Ziel mit uns ist, dass wir ihm ähnlich sind. Und wie wichtig es ist, dieses Ziel im Auge zu behalten und warum wir eigentlich da sind, das habe ich euch hier bei diesem Bild mitgebracht. Das sind drei Leute, die arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und der ganz links, der sagt, ich behaue einen Stein. Der zweite sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Und der dritte sagt, ich baue eine Kathedrale. Was glaubt ihr, wer hat mehr Motivation für seine Arbeit? Wenn wir wissen, wo es hingeht, wenn wir ein Ziel vor Augen haben, wenn wir wissen, wofür wir das alles machen, dann ist unsere Motivation, unsere Vision, die ist ganz, ganz entscheidend. Damit wir nicht müde werden, damit wir nicht kraftlos werden. Wenn du in deinem Haus irgendwas machst oder vielleicht auch hier in der Gemeinde, du machst irgendeinen Dienst oder so, dann kommt man so leicht in irgendeinen Trott rein und du denkst dir manchmal so, ja, einen Schritt nach dem anderen und manchmal ist es auch gut so. Ich mache das manchmal gerne bei Bergwanderungen so, da gucke ich nicht nach einem großen Ziel, sondern ich sage mir, das Ziel ist jetzt nicht so wichtig, ich muss den nächsten Schritt schaffen, solche Phasen gibt es dann auch im Leben. Aber typischerweise motiviert uns das, wenn wir das Ziel sehen und wissen, da geht's hin. Und ich mache das eben nicht bloß, weil ich es machen muss, sondern ich mache es, weil ich ein Ziel habe. Und in dem Fall eben, man kann das auch mit Flugzeugen noch machen, so ich bohre ein Loch oder ich arbeite an einem Querträger oder ich baue einen Airbus. Ist gut, dass es ein Airbus ist. Wenn es jetzt eine Boeing wäre, wäre es gerade ein bisschen schwierig. Genau. So, dieses Ziel, was Gott mit uns hat, dass wir ihm ähnlich sein sollen, das erfüllt sich nicht von selbst. Und ich möchte mit euch so ein bisschen diese Schritte durchgehen, anhand eines Beispiels, damit wir verstehen, dass wir, um dieses Ziel zu erreichen, aktiv werden müssen. Paulus formuliert es so in 2. Korinther 5, Vers 9, ich setze alles daran zu tun, was ihm gefällt. Das ist so ein bisschen das, was die Sigi gesagt hat, so den Weg, den Gott mit mir hat. Alles zu tun, was ihm gefällt, ob ich nun in diesem Körper lebe oder zu Hause bin beim Herrn. Ich weiß nicht, was du mit diesem Satz anfangen kannst, ob ich nun in diesem Körper lebe oder zu Hause bin. Und jetzt denkt sich mancher vielleicht, aber ich bin doch in meinem Körper zu Hause. Paulus sagt offensichtlich, der Körper, in dem ich lebe, ist nicht mein Zuhause. Mein Zuhause ist beim Herrn. Ich war gestern Morgen auf einer Beerdigung von meinem Patenonkel und so ein Todesfall, so eine Beerdigung, die erinnert uns immer wieder daran, wie wir mit dem Tod umgehen. Und Paulus, der hatte diesbezüglich kein Problem. Der hat gewusst, ich bin hier in diesem Körper nicht zu Hause. Das ist nur übergangsweise. Mein Zuhause ist beim Herrn. Und das ist der Gedanke, der uns an dem Punkt wirklich auch helfen kann, dass wir sagen, mein Ziel ist nicht hier, mich auf der Erde hier schön einzurichten und ein schönes Leben zu haben. Mein Ziel ist, letztendlich dann beim Herrn zu sein. Und das Wichtige an dieser Stelle ist nicht, also dass es nicht um unsere Eintrittskarte in den Himmel geht. Also wenn Paulus sagt, ich setze alles daran zu tun, was ihm gefällt, dann hat es nichts damit zu tun, dass Paulus dafür sorgen möchte, dass er in den Himmel kommt, sondern es hat damit zu tun, dass er Gott gefallen möchte. Wir haben hier vor einiger Zeit mal einen Kurs miteinander gemacht und haben besprochen, was der Unterschied ist zwischen Glaube und Religion. Und wir haben damals gesehen, dass Religion mit drei Buchstaben geschrieben wird, während Glaube mit fünf Buchstaben geschrieben wird. Okay, jetzt guckt ihr mich mit großen Augen an. Also Glaube, das stimmt ja noch, das sind fünf Buchstaben, aber Religion hat eindeutig mehr als drei Buchstaben. Genau. Religion buchstabiert sich T-U-N. Ich muss etwas tun. Ich muss mich anstrengen, um Gott gnädig zu stimmen. Und Glaube buchstabiert sich G-E-T-A-N, getan. Jesus hat bezahlt. Wir haben das vorher in den Liedern so zum Ausdruck gebracht und ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Wir können und wir müssen Gott nicht beeindrucken durch unsere guten Taten. Wir können uns den Weg in den Himmel nicht erarbeiten. Wir können diese Eintrittskarte uns nicht erkaufen, erarbeiten, irgendwas dafür leisten. Das Einzige, was wir tun können, ist zu sagen, danke Jesus für das, was du getan hast. Er hat bezahlt. Stell dir vor, du möchtest zu irgendeinem großen Konzert, Fußballspiel, zum Beispiel, heute Abend ist Super Bowl, ich weiß nicht, wer aufbleibt oder das vielleicht angucken will. Wenn du heute in Miami, glaube ich, in Florida, wenn du heute noch einen schnellen Flug buchen würdest und würdest da vor dem Stadion stehen und sagen, ich hätte gerne eine Eintrittskarte. Ich gehe davon aus, falls man dich nicht einfach stehen lässt, dass man dich einfach auslacht, denn es gibt schon seit Tagen und Wochen und vermutlich Monaten keine Eintrittskarte mehr. Ich habe kürzlich ein Interview gesehen, da hat einer gesagt, sie hätten kürzlich eine Eintrittskarte verkauft für $50,000. Ja, die sind schon sehr teuer. Also das ist natürlich ein besonderer Platz. Er hat gesagt, so an der 50-Yard-Linie, also an der Mittellinie. Aber du hättest gar keine Chance, einen zu kaufen. Und du könntest vermutlich auch Geld bieten, so viel du willst. Gut, wenn die Preise denn hoch genug sind, würdest du vielleicht auch jemanden finden, der sie dir abtritt. Die einzige Chance, die du hättest, wäre, dass jemand sagt, ich habe diese Eintrittskarte gekauft und ich gebe sie dir. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Und er hat uns nicht eine Eintrittskarte für den Super Bowl gekauft, sondern hat uns eine Eintrittskarte in den Himmel gekauft. Und er hat dafür teuer bezahlt mit seinem Leben. Und das Einzige, was wir tun können und müssen, ist zu sagen, Jesus, danke für diese Eintrittskarte. Danke, dass du meine Schuld bezahlt hast. So, lass uns mal ganz praktisch machen. Und ich möchte nach Miami reisen oder in dem Fall jetzt nach Stuttgart. Und ich möchte das nicht mit meinem Auto tun, sondern ich möchte es mit der Bahn machen. So, dieses Ziel, habe ich gesagt, das erfüllt sich nicht von alleine. Was muss ich machen, um nach Stuttgart zu kommen? Was wäre der erste Schritt, den du tun würdest, um mit dem Zug nach Stuttgart zu fahren? Ja, bevor ich das Ticket kaufe, würde ich noch was anderes tun. Genau, ich würde mal schauen, ob ein Zug fährt und wenn er fährt, wo er fährt und ob das passt. Ich meine, Stuttgart geht jetzt noch, von Laupheim aus müssen wir vielleicht einmal umsteigen. Ich hatte kürzlich eine Verbindung von Langenau nach Kassel. Das ist im Normalfall, du fährst von Langenau nach Ulm und dann von Ulm fährst du durch bis Kassel. Aber die Fernverbindungen von Ulm nach Stuttgart waren an dem Tag gerade gesperrt. Und so bin ich von Ulm nach Crailsheim gefahren, von Crailsheim nach Ellwangen, von Ellwangen nach Ingolstadt oder keine Ahnung wo, oder nach Erlangen und dann von dort aus nach Kassel. Das heißt, ich musste dreimal umsteigen und ich liebe es, mit der Bahn zu fahren. Das hält dich echt fit. Denn die Umsteigezeiten, die waren schon knapp getaktet und dann hat die Bahn ja auch noch die Eigenschaft, sehr zuverlässig zu sein in ihren Verspätungen. Und sodass ich dann zwischen 1, 2, manchmal auch 3 Minuten hatte, um umzusteigen. Und da kommt der Blutdruck dann schon etwas in Wallung. So, also ich schaue, was für eine Verbindung gibt es? Wie komme ich hin? Dann wäre der nächste Punkt, genau, hat Nobby schon gesagt, ich kaufe mir eine Fahrkarte. Man muss das nicht vorher machen, aber es empfiehlt sich. Ich kaufe eine Fahrkarte. Was wäre das Nächste? Bitte? Ja, rechtzeitig aufstehen. Also wenn es morgens ist, ich stelle mir den Wecker irgendwie so, dass es passt. Genau. Und dann steige ich natürlich ein und ich nehme den richtigen Zug und so weiter und so fort. Da geht es jetzt nicht um die einzelnen Punkte, aber ihr merkt schon, wenn wir so eine einfache Sache wie eine Reise nach Stuttgart machen, da machen wir uns vorher Gedanken, wir planen das und wir gucken, dass da nichts schief geht. Vielleicht gucken wir uns noch an, wie die Gleise liegen, wie weit wir da laufen müssen, ob es da einen Aufzug gibt für diejenigen, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind oder so. Und das sind alles Dinge, die wir beachten. Und was das Geistliche angeht, da habe ich manchmal den Eindruck, dass viele Leute sagen, das wird schon irgendwie. Und damit meine ich auf der einen Seite die Leute, die sich noch nie so wirklich Gedanken gemacht haben, ob sie mit Gott in Ordnung sind, ob ob diese Eintrittskarte geklärt ist, ob ich diese Eintrittskarte in den Himmel habe oder nicht, dass sie sagen, ja, Gott wird mir schon irgendwie gnädig sein oder es wird schon irgendwie funktionieren. Was das Praktische hier auf dieser Welt angeht, da planen wir sehr viel intensiver. Und in dieser Frage habe ich den Eindruck, da lassen viele Leute es doch sehr drauf ankommen. Und ich glaube, dass manche dann auch eine unangenehme Überraschung erleben werden. Aber auch für diejenigen, für die das schon lange geklärt ist, die sagen, natürlich, ich gehöre zu Jesus, ich habe mein Leben ihm gegeben, ich habe Vergebung für meine Schuld. Und jetzt möchte ich dieses Ziel erreichen. Ja, doch, so sein wie Jesus ist schon irgendwie nett. Aber wir machen uns eigentlich nicht praktisch auf den Weg und sagen, wie kann ich das eigentlich erreichen? So, Paulus sagt, ihr seid, 2. Korinther 3, Vers 3, ihr seid ein Brief von Christus. Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern in die Herzen, in den Herzen von Menschen. So, wir sind ein Brief, der gelesen wird von den Menschen. Wenn Gott sagt, ich möchte, dass ihr mir ähnlich seid, dann möchte er, dass in diesem Brief was zu lesen ist, was ihn widerspiegelt, was ihm ähnlich ist. Wenn die Leute uns begegnen, möchte er, dass die Menschen ihn sehen. Und die Frage ist, was können die Leute in uns lesen? Sehen die Leute in uns Eigenschaften, die wir von Jesus angenommen haben? Sehen die Leute in uns gute Eigenschaften? Sehen sie in uns Jesus? Es gibt viele Menschen, die werden außer in uns vermutlich keinen anderen Jesus sehen. Man hört immer mal wieder, vor allem von Muslimen, die sich bekehren, dass Jesus denen persönlich erschienen ist. Das wird für die allermeisten Menschen auf dieser Welt nicht der Fall sein. Jesus kann das machen und er tut es in besonderen Fällen auch, aber der Normalfall, den wir wesentlich häufiger erleben, ist, dass Menschen nicht Jesus selbst begegnen, sondern dass sie Christen begegnen, die ihnen Jesus zeigen. Und das ist unsere Aufgabe. So, wir sollen Jesus ähnlicher werden, dass die Menschen an uns was sehen. Und jetzt ist die Frage, was sehen die an uns? Sehen die an uns etwas, was sie anzieht, oder sehen die an uns was, was sie abstößt? Sehen Sie an uns was, wo Sie sagen, so möchte ich auch werden? Oder echt, so toll ist Jesus, so wunderbar, so liebevoll, so barmherzig? Oder sehen Sie an uns Dinge, wo Sie sagen, also wenn Gott so ist, dann lebe ich lieber ohne Gott? Oder sagen Sie, Gott ist vielleicht in Ordnung, aber sein Bodenpersonal, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. So, darum geht es. Wir sind im Brief Christi. Und deswegen sollten wir uns darum kümmern, was liest man an uns? So, und das, wie ist Jesus? Ich darf doch mal ein paar Dinge sagen. Wie habt ihr Jesus kennengelernt? Was ist Jesus für euch? Eigenschaften von Jesus?
Gnädig?
Geduldig? Tröstet, jawohl.
Liebevoll?
Klar? Okay. Errettet, ja. Er hat uns lieb, jawohl, ist liebevoll. Klug, sehr gut.
Treu.
Also man könnte jetzt noch ganz viele Sachen sagen und es sind alles gute Sachen. Liebevoll habe ich hier, geduldig, zuverlässig, freundlich. Ich habe höflich dazu genommen. War er auch nicht immer. Er hat manchmal schon auch, das fällt vielleicht unter das Stichwort klar, also die Tische, die der Händler umgestoßen hat, da war er nicht so übermäßig höflich. Er ist ehrlich und das sind so Eigenschaften, die ich gern auch hätte. Also mit dem ehrlich, das finde ich, klappt bei mir einigermaßen gut. Das mit dem geduldig, da arbeite ich noch dran. Ich sage immer, Gott gib mir Geduld, aber sofort. Höflich ist so eine Sache, ja. Zuverlässig, liebevoll, freundlich, auch die Sachen, die ihr gesagt habt. Das sind alles Dinge, die möchten wir gerne sein. Und wir stellen fest, am einen oder anderen Punkt, da hakt es bei uns. Da sind wir noch nicht so weit. Und das sind auch Dinge, die wir letztendlich gar nicht selber machen können und müssen. Denn ihr habt es vorher vielleicht gehört, bei dem Segensspruch von Ben, da haben wir gemerkt, das ist eine Frucht, die Gott wachsen lässt. Und jetzt ist halt die Frage, wie wächst die? So, bevor wir aber zu dem Punkt kommen, wir sind Botschafter. 2. Korinther 5, Vers 20. Das ist eine Ergänzung zu dem Brief, den wir vorher gehabt haben. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. So, was erwartet ihr von einem Botschafter? Also wir haben einen Botschafter in Russland, in London oder wo auch immer, in Angola. Was erwartet ihr von einem Botschafter? Was muss der tun? Genau, der muss für unsere Interessen eintreten und nicht für seine. Ja, er ist Vertreter des Landes. So, das heißt, er hat gefälligst die Interessen der Bundesrepublik Deutschland zu vertreten. Was noch? Ja, er ist Repräsentant. Was muss der tun oder was erwarten wir von dem? Zum Beispiel, der sollte vielleicht vor Ort sein und nicht einfach gehen. Sollte vielleicht nicht ständig irgendwelche Partys feiern, sondern seine Arbeit tun. Vielleicht habt ihr diese Diskussion mitbekommen von Prinz Harry und Meghan. Ja, was erwarten wir eigentlich? Er ist nun auch Repräsentant, der ist sozusagen Botschafter der Krone. Und plötzlich stellt man fest, ja, die sind da gar nicht so erpicht da drauf. Die möchten lieber ihr eigenes Leben führen. Aber wenn sie denn Botschafter sind, dann erwarten wir schon was. Dann erwarten wir, dass die korrekt gekleidet sind, dass die richtigen Sachen sagen, dass sie, naja, so verschiedene Dinge, dass sie die richtige Sprache sprechen vielleicht. So, ich habe so ein paar Sachen eben noch aufgeschrieben, geht so in die Richtung von dem, was wir gerade gesprochen haben. Wenn wir Botschafter sind, dann tragen wir Verantwortung. Wir können nicht tun und lassen, was wir wollen. Wir vertreten das Reich Gottes. Wir vertreten Gott selbst. Das heißt, letztendlich bestimmen wir gar nicht mehr so hundertprozentig selber, was wir eigentlich tun. Gut, der Botschafter, der hat schon vor Ort natürlich auch seine Freiheiten in der einen oder anderen Entscheidung. Aber die großen Linien, die werden von der Regierung vorgegeben. Und was passiert, wenn ein Botschafter sich nicht so verhält, wie eine Bundesregierung das will oder eine andere Regierung? Dann wird er abberufen. Und da holt man ihn erstmal oder zunächst schreibt man ihn vielleicht oder ruft ihn an und sagt, oh, was ist denn da los? Und wenn das nicht besser wird, dann bestellt man ihn mal ein und sagt, hör mal gut zu, wenn das nicht anders wird, dann müssen wir uns da jemand anders suchen. Und am Ende ist es dann vielleicht auch so, dass man sagt, ja, vielleicht brauchen wir einen anderen Botschafter. Und das, was derjenige tut, das fällt schließlich auf sein Land zurück. Und so ist bei uns auch. Wenn wir Dinge tun, das fällt auf Gott zurück. Die Leute sagen natürlich, das Bodenpersonal hat seine Macken. Aber letztendlich sagen sie, ja, wenn das Bodenpersonal so ist, dann müssen wir auch Rückschlüsse ziehen auf den, der sie geschickt hat. So, Immanuel Kant. Vielleicht habt ihr den Satz schon mal gehört. Ich formuliere ihn gleich etwas weniger hochgestochen. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Der kategorische Imperativ nennt man das von Immanuel Kant. Oder, wie man es etwas einfacher formulieren kann, was wäre, wenn es alle so machen wie ich? Mindestens eine muss ich jetzt an diese Predigt vor 2,5 Jahren erinnern. Das ist die Melanie. Die habe ich vor 2,5 Jahren schon angesprochen diesbezüglich. Kennt ihr diese Situation? Ihr kommt vom Einkaufen zurück, habt einen leeren Wagen und müsst den Wagen zurückschieben. In welche dieser Reihen schiebt ihr ihn rein? In die kürzeste. Das wäre welche? Nein. Die erste von rechts. Seht ihr hier die Kette, die da hängt? Da geht niemand rein, weil da musst du ganz nach hinten laufen. Und wo stecken die meisten Leute ihren Wagen hin? Natürlich hier vorne, weil da muss ich nicht so weit laufen, ist ja logisch. Und jetzt sagt Immanuel Kant, verhalte dich so, dass die Maxime deines Willens, das, nach was du dich ausrichtest, die allgemeine Gesetzgebung sein könnte. Das heißt, wir erlassen jetzt ein Gesetz, alle stecken ihren Wagen in die längste Schlange. Oder jetzt umgekehrt gefragt, was passiert, wenn es alle so machen? Ja, genau, dann steht die Reihe hier nachher bis auf den Parkplatz raus und alle haben Probleme. Und deswegen müssen wir uns gut überlegen, wie handeln wir? Du sagst, die Zigarettenkippe, die ich aus dem Auto werf, oder den Kaugummi, den ich auf die Straße spucke, oder was weiß ich was, das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn du dir die Frage stellst, was wäre denn, wenn alle das so machen würden wie ich? Oder ich fahre halt ab und zu gern mal auf der linken Seite, weil unsere Schwiegertochter aus England kommt. Was wäre, wenn das alle so machen? Was wäre, wenn alle ihre Steuererklärung etwas kreativer ausfüllen? Man kann sich ganz, ganz viele Dinge fragen. Und mir hat es viel geholfen, mir zu überlegen, was wäre, wenn alles so machen würden wie ich. So, ich kann mir nicht manche Freiheiten rausnehmen. Ich möchte euch ein biblisches Beispiel sagen. Das Volk Israel war dabei, das Land einzunehmen. Und sie hatten die Anweisung, dass die Beute, die sie in Jericho gemacht haben, dass sie die nicht anrühren durften, sondern dass die quasi in den Schatz des Hauses Gottes zu überführen war. Und einer hat es nicht gemacht. Und dann lesen wir, dass das ganze Volk bei der nächsten Schlacht eine Niederlage erlitten hat. Und ich bin sicher, dass du schon, als du diese Geschichte gelesen hast, dir gedacht hast, was ich mir auch gedacht habe, war doch bloß einer. Oder? War doch bloß einer. Und hier schlägt genau Immanuel Kant zu, denn Gott macht genau das Gleiche. Gott sagt, ja, das ist heute einer. Und morgen sind es 10 und übermorgen ist es das ganze Volk. Und Gott sagt, nein, es kommt auf den Einzelnen an. Was wäre denn, wenn alle so machen würden wie er? Und wenn wir Gottes Gebote nicht ernst nehmen, wenn wir uns nicht darum kümmern, was er von uns will, dann haben wir ein Problem mit Gott. So, die Frage ist also, wie gefallen wir Gott? Und jetzt gucken wir, dass wir uns auf die Zielgerade bewegen. Matthäus 17,5, das ist mein geliebter Sohn, sagt Gott zu Jesus, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Das ist da auf dem Berg der Verklärung. Und die Frage ist, was hat Jesus gemacht, damit Gott an ihm Gefallen gefunden hat? Denn das ist ja das, was wir offensichtlich wollen. Wir möchten ihm ähnlicher werden, wir möchten, dass Gott uns gefällt. So, wenn Jesus das geschafft hat, dann kann unser Ziel eigentlich nur sein, wir möchten Jesus ähnlicher werden. Wir möchten uns so verhalten, wie er es gemacht hat. Wir haben vorher gesehen, was Jesus alles getan hat oder wie er ist. So, das ist unser Ziel jetzt. Und jetzt kommen natürlich unsere Einwände. So, ich kann das nicht, oder? Kennst du diesen Satz? Ich kann das nicht. Oder ich fange morgen an. Oder übermorgen. Oder im Neujahr. Nächstes Neujahr fange ich an. Oder wir sagen, wie Jesus ähnlich, völlig unmöglich. Fange ich gleich gar nicht an, schaffe ich sowieso nicht. Oder ich bin zu schwach. Ist, ja, so ähnlich wie ich kann nicht. Oder ich bin zu schlecht. Also andere können das vielleicht, aber ich bin einfach zu schlecht. Und wir können uns jetzt mit diesen ganzen Einwänden auseinandersetzen oder wir sagen einfach, es gibt keine Einwände. Denn letztendlich müssen wir es auch nicht machen. Wir sind nicht diejenigen, die uns quasi wie Münchhausen am Schopf aus dem Sumpf ziehen, sondern Gott lässt die Frucht in uns wachsen. Gott ist derjenige, der uns verändert. Und deswegen sagen wir, yes, we can. Wir kriegen das hin. Nicht, weil wir so gut sind, aber weil Gott uns hilft. Und wir lassen uns nicht abhalten von dem, das Ziel ist zu hoch, das ist zu schwierig, das kann ich nicht. Wir haben unseren Kindern diesen Satz, ich kann das nicht, verboten. Die durften das nicht sagen. Die durften andere Sätze sagen. Ich habe keine Lust, das ist mir zu anstrengend, was auch immer. Aber ich kann das nicht, sollte nicht zu unserem Repertoire gehören, denn Gottes Wort sagt, zum Beispiel, alles ist möglich dem, der da glaubt, das haben wir im Zusammenhang mit der Jahreslosung jetzt gehört, oder alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, oder mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, oder es gibt so viele Bibelstellen, die uns da was anderes sagen. So, bevor wir das nochmal ganz praktisch machen, Gott und McDonald's. Was ist das Besondere an McDonald's, außer dass es viele tote Kalorien für viel Geld gibt? Und dass es gut schmeckt und dass wir trotzdem alle gern hingehen. Ah, vielleicht nicht alle, aber. Christsein ist kein Zustand. Also was wir gern hätten, wäre, wir gehen jetzt zu Gott, bitten darum, zack, Gott gibt es, fertig, super, check. Sondern Christsein ist ein Prozess. Die Bibel redet davon, dass wir heilig sind, aber dass wir uns auch heiligen lassen sollen. So, Gott spricht uns diese Heiligkeit zu, Gott spricht uns diese Gerechtigkeit zu und trotzdem ist es ein Prozess, an dem wir an uns arbeiten lassen. Und jetzt möchte ich euch bitten, euch Gedanken darüber zu machen, wie wächst ein Kind oder wie reift ein Mensch. Wir haben vorher unsere Kinder hier entlassen und die Frage ist, wie wächst ein Kind? Also bevor wir da jetzt noch lang rummachen, ein Kind braucht Nahrung oder ein Kind muss essen. Bei uns hieß es immer, ess was, wäsch dir was. So, dann brauche ich Austausch mit den Eltern. Das sehen die Kinder zum Teil nicht so, aber wir Eltern wissen, das ist wichtig. Dann, ein Kind ist gut, wenn es mit Gleichaltrigen lebt. Also wenn ein Kind sich nur mit Erwachsenen umgibt, gibt es keine gesunde Entwicklung. Ist hoffentlich auch klar. Und dann braucht ein Kind auch Bewegung und Sport, damit die Prozentzahl der übergewichtigen Kinder nicht noch höher wird. Und jetzt ist die Frage, wie übertragen wir das auf unser geistliches Leben? So, wir möchten also jetzt wachsen. Wir möchten diesen Prozess haben. So, was ist Nahrung? Wie können wir Nahrung aufnehmen geistlich? Gottes Wort lesen, genau, die Bibel lesen und mit seinem Wort auseinandersetzen. Austausch mit den Eltern. Gebet, ganz genau, funktioniert gut. Leben mit Gleichaltrigen. Ja, genau, Gemeinschaft mit anderen Christen. Und Bewegung und Sport. Fitnesscenter, oder? Auch gut. Was machen wir da? Hauskreis wäre eine Möglichkeit, ja. Ja. Nehmt mal was Anstrengendes. Ah, dienen. Also was auch immer das jetzt ist, also Kinderdienst, an der Technik, was weiß ich, im Bauteam mithelfen, im Deko-Team, im Begrüßungsdienst, was weiß ich wo, in der Evangelisation, Martin hat gesagt, zu den Menschen gehen, vielleicht auch gar nicht gemeindemäßig, mit einem Nachbarn reden über Jesus, einen Kuchen backen für den, der neu eingezogen ist, irgendwas dienen, was Anstrengendes tun, damit unsere Muskeln zulegen. So, dann machen wir noch ganz schnell Römer 14, Vers 8, leben wir dem Herrn, sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Wir gehören ihm. Und die Frage ist nun, was hat das für Konsequenzen? Und ich möchte euch hier einen Frosch zeigen oder zwei Frösche, die in Sahne sind. Und das Problem ist nicht die Sahne. Seht ihr den Unterschied zwischen den zwei Fröschen? Genau, der eine strampelt so lange, bis die Sahne geschlagen ist und er auf der hart gewordenen Sahne oder auf der fest gewordenen Sahne quasi oben raus kann. Und der andere, der sagt, oh, mein Schicksal ist so schwer. Und er geht unter. Wichtig ist nicht, was einem passiert, sondern wie man damit umgeht. Und wir haben Gott auf unserer Seite. Wir können anfangen zu jammern und zu klagen. Wir können uns beschweren über das ungerechte Leben oder wir sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und mit meinem Gott kann ich Sahne schlagen. Okay? Und jetzt sagst du vielleicht, das ist aber viel, das ist ein großer Elefant und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Und vielleicht habt ihr das jetzt auch schon mitbekommen, wie man einen Elefanten isst. Das ist keine Elefantensalami, aber ich habe mal gedacht, es ist schwierig, ein Bild zu finden, wo jemand einen Elefanten aufschneidet in kleine Scheiben. Also das heißt einfach, lass dich nicht entmutigen von dem, oh, das ist so schwer und das ist so groß und ich komme da sowieso nicht hin, sondern sag einfach, ich gehe den ersten Schritt. Ich mache mich auf den Weg. Dieses Ziel, das möchte ich erreichen, aber ich fange mit kleinen Schritten an. Ich mache mir kleine Scheiben und wenn ich ganz, ganz viele kleine Scheiben hinter mir habe, dann komme ich auch ans Ziel. Und deswegen, was ist dein Ziel? Ich will Gott oder ich will Jesus ähnlich sein. Und das ist so ein Ziel, was ich uns als Gemeinde stecken möchte. Wenn wir darüber reden, wie ist unsere Gemeinde oder wie soll unsere Gemeinde sein, dann können wir uns darüber unterhalten, wie wir es gerne hätten. Wir hätten eine Gemeinde gern, in der die Musik gespielt wird. Wie gesagt, wir waren gestern auf der Beerdigung und da hat der Pfarrer gesagt, wir werden heute eine etwas andere Musik haben auf dem Friedhof. Und da war dann der Musikverein in Erzingen und hat gespielt. Ich habe vorher noch gesehen, da stand ein Schlagzeug. Dachte ich, boah, das ist die erste Beerdigung mit Schlagzeug. Und die haben dann richtig schöne Musik gemacht. Jetzt können wir sagen, ja, das ist meine Musik. Ich möchte gern Blasmusik in der Gemeinde haben. Wir werden, wenn wir nachher umgezogen sind unten, dann werden wir das Lobpreisteam abschaffen und wir werden Blasmusik haben. Das ist mein Ding, so möchte ich das. Oder wir sagen, nee, Blasmusik ist out, wir machen Technopop. Das ist mein Ding. Oder wir sagen, ich hätte gern bunte Lichter. Oder wir sagen, nee, das muss alles dunkel sein. Versteht ihr, wir können immer sagen, mir gefällt es so. Aber wisst ihr was, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was will Gott? Wir möchten eine Gemeinde sein, die das tut, was Gott will. Und ich glaube persönlich, es gibt so viele verschiedene Menschen auf dieser Welt, dass Gott verschiedene Gemeinden auch in dieser Stadt hat, die durchaus unterschiedlich sein dürfen. Und vielleicht ist auch mal dran, dass jemand mal Lobpreis mit Blasmusik macht. Vielleicht gibt es Menschen, die damit bisher nicht abgeholt werden und vielleicht müsste das eine Gemeinde machen. Und vielleicht sind wir das. Aber eher nicht. Ich glaube, wir haben bisher noch nicht genügend Bläser dafür. Aber die Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist nicht, was gefällt uns, sondern was denken wir, was Gott möchte für uns. Und die Frage, die du dir in Zukunft stellen solltest, ist, was möchte Gott von mir? Und da gibt es vielleicht Menschen, die stehen ganz am Anfang. Und Gott möchte von dir nicht, dass du, was weiß ich, jetzt in irgendeinen Dienst in der Gemeinde einsteigst oder sonst irgendwas, sondern Gott möchte, dass du dich einfach mal hinsetzt und ehrlich wirst mit Gott und zugibst, dass du aus eigener Kraft nicht in den Himmel kommst. Und dieses Angebot Gottes annimmst und sagst, ich möchte Vergebung meiner Schuld durch den Tod Jesu am Kreuz. Das kannst du nachher machen, während wir Abendmahl feiern. Oder du bist an einer anderen Stelle und für dich ist vielleicht dran, Dinge in deinem Leben bleiben zu lassen. Dinge loszulassen, die Gott nicht gefallen. Wo du weißt, da arbeitet Gott schon ewig lang mit dir und jetzt ist endlich mal an der Zeit, gehorsam zu werden und Dinge einfach anders zu machen. Oder du weißt, da gibt es Menschen in deinem Umfeld, die warten darauf, dass du mit ihnen redest über den Glauben. Oder vielleicht ist es dran, dass du einsteigst in der Gemeinde in irgendeinem Dienst, wo Menschen gebraucht werden, die genau die Gaben, die Fähigkeiten haben, die du mitbringst. Oder, wie es die letzten Wochen jetzt auch schon passiert ist, dass du merkst, wir haben vorher ein Kind gesegnet und ich habe gesagt, wir taufen Menschen, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben für Jesus. Vielleicht bist du jemand und Gott hat zu dir gesprochen und hat gesagt, du gehst jetzt schon eine Weile mit mir, aber du hast dich noch nicht taufen lassen. Vielleicht ist für dich dran, dich taufen zu lassen. Melde dich bei mir oder bei Martin. Wir haben schon zwei Täuflinge, die das gerne tun würden. Und wir warten einfach noch mal ein bisschen, ob noch jemand dazukommt und dann werden wir einen Tauftermin auch ansetzen. Oder es sind ganz andere Dinge, die Gott zu dir sagt. Wichtig ist, dass wir uns dieses Ziel setzen, wir möchten Gott ähnlich sein. Nicht, dass wir den einzelnen Dingen nachhetzen, aber dass wir sagen, mein Ziel ist zu sein wie Jesus. Und dass uns dann immer wieder auch auffällt, wo wir nicht so sind wie er. Und das wünsche ich uns allen in Jesu Namen. Amen. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du mit uns arbeitest. Ich danke dir, dass wir, ja, dass du Geduld mit uns hast. Ich danke dir, dass wir vorwärts gehen dürfen und dass wir wissen dürfen, Herr, du bist treu, auch wenn wir untreu sind. Ich danke dir, Herr, dass es keine Schuld gibt, die du nicht vergeben kannst. Und ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der mit uns weitergeht, dass du an unserer Seite bleibst. Und dass du uns nicht allein lässt. Und danke, dass wir jetzt das Mahl miteinander feiern dürfen, was so ein deutliches Zeichen ist deiner Liebe. Und ich bitte dich, Herr, dass du zu uns redest und dass du uns in diesem Mahl einfach auch auf eine besondere Art und Weise nahe kommst. Amen.